Info. Themenabend.
Willkommen, hallo, ich bin Andreas Kuhnt. In den nächsten 1,5 Stunden geht es bei uns um die Bilanz des Bonner Klimagipfels. Wir wollen heute schon mal einen Strich unter die vergangenen 10 Tage ziehen, bevor es die 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 195 Ländern morgen auch offiziell tun. Das zunächst hier im Forum bis 21 Uhr mit unseren Gästen und dann gerne ab 21.05 Uhr nach den Nachrichten in der Redezeit mit Ihnen. Sie können jetzt schon mal anrufen, kostenlos über die 08000 441777, 08000 441777. Der NDR Info Themenabend Fortschritt für das Klima, eine Bilanz des Bonner Gipfels 2 Jahre nach dem Jubel von Paris, als dort nach zähem Ringen ein übergreifendes Abkommen verabschiedet worden war. Das ist das Thema heute. Vielleicht haben Sie ja schon eigene Erfahrungen gemacht in Sachen Klimaschutz. Was tun Sie möglicherweise für das Klima vor der Haustür, aber damit natürlich auch für das Weltklima? Das wollen wir gerne mit Ihnen besprechen, nachher in der Redezeit ab 21.05 Uhr. Nochmal die kostenlose Telefonnummer. Es ist die 08000 441777. 08000 441777. Das Thema heute: Fortschritt für das Klima, eine Bilanz des Bonner Gipfels. Professor Dr. Claudia Kempfert ist Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Abend, Frau Professor Kempfert.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Was sagt der Profi zu dem, was da bisher passiert ist in Bonn?
Naja, also man hat nicht allzu viel erwartet. Es ist ein Arbeitstreffen in Bonn. Es geht ja darum, dass man jetzt die Pariser Klimabeschlüsse mit Leben füllt, dass man jetzt sich verabredet, wer was wann tut. Und das ist mühselig. Es sind sehr, sehr viele Länder dabei und da geht man eben mit so kleinen Trippelschritten voran. Was ich ganz interessant finde in Bonn, das waren 2 Sachen. Einmal die Klimaforscher, die wirklich nochmal eindrücklich gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr, also maximal 8 Jahre, da müssen wir wirklich massiv umsteuern. Und das Zweite ist, dass ja die Amerikaner aus dem Klimaabkommen aussteigen wollen. Sie sind da noch nicht komplett draußen. Und hier eine Allianz von Gouverneuren, also 20 Gouverneure aus Amerika, sich dort gezeigt haben, zusammen mit Al Gore, und gesagt haben, we are still in, wir sind dabei und wir machen auch noch. Und das fand ich ein ganz gutes Signal.
Aber das haben Sie mit Ihrem Präsidenten nicht besprochen, glaube ich.
Das ist natürlich ein Signal an den Präsidenten, weil gesagt wird, also lieber Herr Trump, wir sind nicht dabei, wir sind nicht Amerika und wir machen auf jeden Fall weiter. Wir machen auch sehr viel für den Klimaschutz und das ist ja schon mal erstmal ein ganz gutes Signal.
Christoph Baals ist politischer Geschäftsführer bei Germanwatch e.V. Schönen guten Abend, Herr Baals.
Guten Abend, grüße Sie.
Wir haben gerade gehört bei Frau Professor Kempfert, dass sie gesagt hat, also wir haben eigentlich keine Zeit mehr und gleichzeitig gehen wir aber ein Trippelschitten voraus. Ist das dann sozusagen eine Konferenz gewesen, bei der wir auch mal wieder feststellen mussten, wir sind zu langsam für den Klimaschutz?
Ich hoffe, dass das nicht so der Fall ist, denn man muss jetzt unterscheiden, was geht in Verhandlungen voran und was geht in der Umsetzung voran. Und wir haben das erste Mal einen Klimagipfel erlebt, wo deutlich mehr als die Hälfte der Personen, die hier gewesen sind, da waren, um Umsetzungspakete, Partnerschaften, Allianzen zu zeigen, was ihre Kommunen machen, Unternehmen mit neuen Modellen, die Dinge vorantreiben wollen. Das heißt, wo das ein Umsetzungsgipfel auch gewesen ist. Und das macht gleichzeitig auch Mut. Die Verhandlungen, wo es darum geht, dass bis nächstes Jahr Regeln, auch die Regeln dafür, wie die erste Nachbesserungsrunde der Ziele zwischen 2018 und 2020 erfolgt und die Unterstützung für die besonders Betroffenen organisiert werden sollte, ist technisch einigermaßen okay vorangegangen, aber der große politische Schwung fehlte tatsächlich. Den brauchen wir für nächstes Jahr, wenn tatsächlich die Entscheidungen dann getroffen werden sollen.
Sie haben gerade von Nachbesserungen gesprochen. Haben wir denn das Gefühl oder können wir das Gefühl haben, dass überhaupt schon was passiert ist, dass jetzt was nachgebessert werden muss? Oder müssen wir nicht jetzt erstmal die ersten Schritte ganz konsequent gehen?
Nun, wir sehen schon, dass wir vor Paris auf einem Pfad waren, dass die globale Durchschnittstemperatur auf ungefähr 5 Grad in diesem Jahrhundert noch steigen würde. Und wir sind seit Paris auf einem Pfad, wo sie noch um 3,5 Grad ungefähr steigen würde. Das ist einerseits ein Riesenschritt voran und auf der anderen Seite viel zu langsam. Und deswegen müssen die Ziele nachgebessert werden, damit wir das Tempo hier erhöhen.
Dr. Matthias Mirsch ist umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Auch Ihnen guten Abend, Dr. Mirsch.
Guten Abend.
Als Politiker, welchen Eindruck haben Sie von dem Bonner Gipfel gehabt? Es gab ja gerade gestern die Auftritte verschiedener politischer Führungspersönlichkeiten aus Europa. Bundeskanzlerin Angela Merkel war da, Macron war da aus Frankreich. Haben Sie das Gefühl, dass deren Reden diesen Bonner Gipfel vorangebracht haben?
Naja, ich empfinde diese Klimakonferenzen immer so als Kraftzentrum, weil sich da viele treffen, die eben einfach viele Jahre ja schon für die gute Sache unterwegs sind. Die Reden sind immer an vielen Stellen sehr blumig, aber Macrons Rede fand ich sehr beeindruckend. Ernüchternd war ich wieder bei der Bundeskanzlerin leider. Nun steckt sie voll in diesen Verhandlungen eines Jamaika-Bündnisses, konnte vielleicht noch nicht so viel sagen. Auf der anderen Seite von einer Regierungschefin, die jetzt, weil die Fidschis zu klein waren, für die Fidschis diese Konferenz ja ausrichtet, hätte ich mir viel deutlichere und ambitionierte Worte gewünscht.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, es wird noch geredet, Jamaika-Verhandlungen angeblich in der Endphase, bevor dann die offiziellen Koalitionsverhandlungen ja erst beginnen. Haben Sie denn das Gefühl, dass tatsächlich in Deutschland etwas passiert oder wird da geredet oder möglicherweise jetzt gerade in dieser großen Konstellation, bei der Sie sich herausgehalten haben von Anfang an, in dieser großen Konstellation viel zerredet wird?
Das kommt drauf an. Ich kann das im Moment nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie die Texte aussehen. Und wie gesagt, Sie haben es ja eben gesagt, es sind Sondierungen. Danach kommen ja erst die eigentlichen Koalitionsverhandlungen. Und auch dann steht noch alles nur auf dem Papier und ist noch nicht umgesetzt. Und als jemand, der die letzten 4 Jahre mitgemacht hat, muss ich auch sagen, natürlich sind die Streitigkeiten teilweise riesig, gerade wenn es um einen interdisziplinären Ansatz geht, den wir dringend brauchen. Wir haben erstmalig dank Barbara Hendricks eben einen Klimaschutzplan in Deutschland, wo es so etwas wie Transparenz gibt. Und dieser Klimaschutzplan sagt, wenn wir so weitermachen, verfehlen wir deutlich unsere Ziele 2020. Das hat den Vorteil, dass Politik jetzt erstmals richtig unter Druck gerät. Und die Antworten müssen jetzt gefunden werden, gerade auch zum Beispiel, was diesen Verkehrssektor angeht. Herr Dobrindt, der sich bis jetzt als Verkehrsminister völlig weggeduckt hat, da steigt der Druck und dieser Druck lastet jetzt auch natürlich auf die Koalitionäre, wenn es denn soweit ist.
Haben Sie denn das Gefühl, jetzt mal selbstkritisch als SPD-Politiker, dass in den vergangenen Jahren der großen Koalition in Sachen Energiepolitik viel passiert ist? Man hatte ja das Gefühl, dass da auch Ihr Wirtschaftsminister und Ihre Umweltministerin auch nicht immer in eine Richtung gedacht und gehandelt und geredet haben. Da hieß es Kohlekraftwerke. Gabriel sagte, die müssen wir irgendwie erhalten. Ihre Kollegin in Nordrhein-Westfalen hat auch vehement sich dafür ausgesprochen. Hendricks hat sich weggeduckt. Also war das eine Politik aus Ihrer Sicht aus einem Guss?
Ich will mich da überhaupt nicht verstecken. Wir haben auch in der SPD große Diskussionen. Das ist auch gesund für eine Partei, die ja nicht nur die ökologische Frage, sondern auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit der Arbeitsplätze im Blick hat. Aber ich sage auch, ich stand bei diesen ganzen Auseinandersetzungen klar auf der Seite von Barbara Hendricks und hätte mir gewünscht, dass in dem Konflikt mit Sigmar Gabriel dieser eingelenkt hätte oder zumindest die Kanzlerin von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hätte. All das ist nicht passiert und deswegen haben wir da an einigen Stellen nicht das geleistet, was ich mir gewünscht hätte. Aber wir haben diesen Klimaschutzplan auf den Weg gebracht. Bei den Erneuerbaren ist es auch in den letzten 4 Jahren weitergegangen. Auch da gibt es noch viel zu tun, nicht, dass ich falsch verstanden werde. Wir haben aber auch dann ein Gesetz über die Erdverkabelung beispielsweise auf den Weg gebracht, wichtig für die Stromtrassen, die wir für die Energiewende brauchen. Und wir haben so etwas wie Fracking verboten. Das ist, glaube ich, etwas gewesen, wo sich diese große Koalition durchaus im umweltpolitischen Bereich sehen lassen kann. Aber mitnichten sind wir da, wo wir eigentlich sein müssen. Und deswegen muss es in den nächsten 4 Jahren auch deutliche Weichenstellungen geben, gerade wenn es um die Kohlekraft geht.
Bleiben wir nochmal bei der globalen Frage der Klimapolitik. Claudia Kempfert, Sie haben es vorhin angesprochen, es gibt Trippelschritte. Die Amerikaner waren da und haben trotz ihres Präsidenten gesagt, ja, wir wollen an der Klimapolitik, am Klimaschutz weiter mitarbeiten, zumindest auf kommunaler Ebene sind wir auch nach wie vor interessiert. Nun hat Barbara Hendricks, die wir gerade eben nochmal gehört haben und deren Politik Matthias Mirsch gerade nochmal skizziert, die hat nun gesagt, ja, das Beste an den Amerikanern waren, dass sie nicht gestört haben. Ist da eigentlich auf globaler Ebene irgendwie eine Einheit wirklich möglich oder müssen wir da einfach zur Kenntnis nehmen, das, was wir uns da idealerweise vorstellen, das lässt sich eigentlich gar nicht herstellen, weil die Interessen doch so unterschiedlich sind und die Sichtweisen ja auch offensichtlich so unterschiedlich sind?
Ja, ich sehe es eigentlich ganz positiv, muss ich sagen, weil gerade in Bonn man ja auch gesehen hat, dass Klimaschutz vor Ort gemacht wird, in den Regionen, in den Kommunen, in den Städten. Und deswegen war es ja auch so wichtig, dass diese 20 Gouverneure da kamen, auch Al Gore, Michael Moore, die wirklich sagen, das ist auch Amerika, wir machen wahnsinnig viel. Amerika ist nicht Trump. Und es gibt so viele Regionen, wo jetzt sehr viel passiert und auch die großen Länder, die sich jetzt von der Kohle verabschieden. Also ich finde, es geht schon in Richtung Klimaschutz und zwar in einen effektiveren Klimaschutz, der eben von unten stattfindet, also bottom up. Und diese Verordnung von oben, ich weiß, die Klimawissenschaftler lieben das mit den Zahlenvorgaben und Emissionsvorgaben, wie man es in Kyoto gemacht hat, also in dem letzten Klimaabkommen, das ist ja grandios gescheitert. Jetzt geht es aber darum, dass man die Länder jetzt nach Paris zur Pflicht nimmt und sagt, was könnt ihr leisten, was macht ihr? Und einzelne Länder tun auch schon einiges, sicherlich nicht genug, das ist ganz klar. Aber ich würde sagen, die 4 Jahre mit Trump, die müssen wir jetzt einfach aushalten. Ich denke nicht, dass das alles so kommt, wie er sich das vorstellt. Gerade wenn er da die Kohle revitalisieren will, dann muss er massiv subventionieren. Das wird er in Amerika nicht durchsetzen. Und man sieht ja auch, dass er da gar nichts plant. Also ich glaube, Trump ist jetzt ein großer Ankündiger und ein großer Blockierer. Aber die Welt geht weiter und der Klimaschutz ist gar nicht aufzuhalten, genau wie die erneuerbaren Energien auch. Und das ist irgendwie was, was man jetzt erleben muss. Leider, alle anderen Länder sind ja dabei, auch bei den internationalen Klimathemen und haben das auch ratifiziert. Die Amerikaner sind dann vielleicht in 3,5 Jahren draußen oder auch nicht. Wer weiß, wer neuer amerikanischer Präsident wird.
Christoph Balz als politischer Geschäftsführer bei Germanwatch, teilen Sie diesen Optimismus von Frau Professor Kempfert, dass Sie sagen, der Klimaschutz ist gar nicht aufzuhalten? Gibt es nicht doch weltweit zu viele unterschiedliche Interessenslagen, die den möglicherweise doch länger blockieren, als wir uns das leisten können?
Auf der einen Seite ist es ausgesprochen erfreulich, dass kein anderes Land der Welt in die klimapolitische Geisterfahrt der US-Regierung unter Trump mit einstimmt und sagt, da schere ich auch mit aus. Das ist eine der großen Nachrichten dieses Bonner Klimagipfels. Und wir sehen auch im technologischen Bereich, zum Beispiel für erneuerbare Energien, eine dermaßen große Dynamik, dass man wirklich viele Fortschritte sieht. Aber wir sehen auf der anderen Seite, dass unter anderem durch diese Fortschritte sowohl das Shale-Gas als wie die immer kostengünstigeren erneuerbaren Energien nun eine Preisobergrenze für Öl, Gas und Kohle setzen, wie teuer die noch verkauft werden können aus Wettbewerbsgründen. Das heißt, auch Öl und Gas werden billiger im Moment. Und das führt dazu, dass sowohl die Elektroautos als die SUVs boomen. Und wir müssen, und das sieht man bei den globalen Emissionen und das sieht man bei den Emissionen in Deutschland, die steigen wieder. Das heißt, wir brauchen in den wichtigsten Wirtschaftsnationen dieser Welt unbedingt einen CO2-Preis. Ansonsten werden wir durch den Selbstlauf der Technologien und der Entwicklung alleine das nicht erreichen. Und das müssen wir in den nächsten Jahren nun international fort durchsetzen. Auch dort gibt es große Fortschritte in vielen der G20-Länder. China führt gerade ein Emissionshandelssystem ein. Südafrika ein zwischen Steuer- und Emissionshandel. Das heißt, wir sehen eine ganze Menge Fortschritte dabei, aber das muss deutlich besser werden und besser koordiniert werden. Viel zu tun, aber dann können wir auch tatsächlich diese Wende auf Dauer stellen und Trump wird dann eine Fußnote der Geschichte in der Klimapolitik bleiben.
Gut, kommen wir nochmal von Donald Trump weg. Was glauben Sie denn, ist in den Bevölkerungen dieser Länder, also nehmen wir jetzt erstmal vielleicht die europäischen Länder, vielleicht auch in Amerika, was glauben Sie, wie weit sind die Menschen bereit, sich wirklich für Klimapolitik nicht nur verbal zu interessieren, sondern dann auch in der Praxis? Denn es wird ja mit einer veränderten Klimapolitik und mit den Einschnitten, die Sie gerade genannt haben, auch Veränderungen im gesellschaftlichen Leben geben müssen. Die SUVs, die Sie gerade angesprochen haben, die zurzeit massenhaft auf den Straßen fahren, sind ja in diesem Konzept wahrscheinlich langfristig gar nicht mehr vorgesehen. Wie wollen wir den Menschen denn plausibel machen, dass sagen, das ist ein falscher Weg im wahrsten Sinne des Wortes? Herr Balz.
Also wir brauchen auf der einen Seite Rahmensetzungen dafür, die es attraktiv machen. Ich habe den CO2-Preis angesprochen. Herr Macron hat einen Mindestpreis für alle Sektoren, nicht nur für den Emissionshandel, von 30 Euro gefordert. Es wäre dringend notwendig, dass die deutsche Regierung dort mit einstimmt und eine kritische Masse von Akteuren in der EU zusammenführt, die genau das mit implementieren. Auf der anderen Seite geht es darum, auch durch Ordnungspolitik sowas zu unterstützen, zu fördern, die Schiene auszubauen, den öffentlichen Verkehr auszubauen, für den Fahrradweg, für Fahrräder die Struktur zu bauen. Es muss ja auch möglich werden für die Bevölkerung, dass sie Alternativen dazu hat. Einerseits Richtung Elektromobilität und andererseits Richtung Carsharing und neue und den öffentlichen Nahverkehr. Und nur wenn wir das auch gleichzeitig mit ausbauen, wird das ein Wohlstandsmodell, den viele nicht als Einschränkung, sondern sogar als angenehm erleben.
Mhm. Matthias Mirsch, warum gelingt uns das eigentlich nicht in Deutschland sozusagen Klimapolitik, Energiepolitik oder Energiewende als etwas Positives darzustellen, bei dem die Menschen dann auch das Gefühl haben, wir Menschen das Gefühl haben, ja, wir tun da was Sinnvolles und es tut uns allen auch noch gut. Warum ist Klimapolitik immer mit so Negativen belegt? Also wenn ich an Fahrverbote jetzt denke, angesichts der Dieselfahrzeuge, es gesagt wird, also wir müssen die Städte von Dieselfahrzeugen fernhalten. Da wird Menschen jetzt Fahrverbote angedroht und es gibt immer so einschneidende Elemente, bei denen man das Gefühl hat, man wird in seinem ganzen Leben irgendwie begrenzt. Warum kriegen wir es nicht hin, gerade wir Deutschen, die wir ja schon sehr früh auf den Atomausstieg gesetzt haben, das Ganze als etwas Positives zu verkaufen?
Naja, Sie haben eben schon ein paar Stichworte genannt. Also erstens würde ich nicht so pauschalierend sagen, wir kriegen das nicht hin. Das Bewusstsein, ich mache jetzt seit 12 Jahren Politik im Bundestag, seit diesen 12 Jahren, finde ich, hat sich eine Menge getan. Ich habe heute gerade wieder 1,5 Stunden in der Fußgängerzone gestanden und die Leute wissen natürlich, dass ich umweltpolitischer Sprecher bin.
Ist schon wieder Wahlkampf?
Nein, also. Wir haben ganz bewusst das gemacht, mal nach der Wahl da zu stehen. Einfach mal andersrum zu sagen, wo sind eigentlich jetzt die wichtigsten Themen, die wir gleich anpacken sollen. Und die Leute wissen, dass man für Klimaschutz unterwegs ist und es ist ganz spannend, junge, alte, die auf einen zukommen, die allerdings aber auch Kostenargumente dann in den Raum führen. Aber Sie haben eben gesagt, wir sind zum Beispiel eine Nation, die den Atomausstieg besiegelt hat. Das ist ein ganz wichtiges energiepolitisches Argument. Herr Macron kann sich erstmal ganz gut hinstellen und sagen CO2-Preis. Er hat allerdings natürlich viele Atommeiler am Laufen und deswegen ist so einfach die Situation nicht. Ich habe vor 10 Jahren in allen Kommunen meines Wahlkreises Klimaschutzprogramme mit initiiert. Da passiert eine ganze Menge, aber wir kommen jetzt natürlich an das Problem, dass investiert werden müsste in Infrastruktur. Das, was Christoph Balz eben gesagt hat. Das ist ein riesen Transformationsprozess. Wir brauchen eine Veränderung der Infrastrukturlage, wenn es beispielsweise um den Ausbau von Elektromobilität geht. Da sind wir ganz am Anfang und da müsste der Bund natürlich zum Beispiel die Kommunen unterstützen. Insofern, es tut sich eine Menge, aber das, was jetzt fehlt, sind tatsächlich Investitionen und der verlässliche Rahmen. Und da ist die Bundesebene genauso gefordert. Und deswegen glaube ich auch, dass Deutschland gut beraten wäre, einmal natürlich bei der CO2-Bepreisung mitzumachen. Der Emissionshandel, den wir in Europa haben, ist ein Totalausfall. Der hat keine Steuerungswirkung. Und Deutschland muss vorangehen, wenn es beispielsweise auch um das Thema Kohlekraft geht. Mhm. Und dann müssen wir umstellen, wenn man beispielsweise in Berlin das Nutzerverhalten von jungen Leuten sieht, was Carsharing-Modelle angeht. Das ist Wahnsinn, was da passiert, wie in wenigen Jahren sich ein Nutzerverhalten völlig verändert hat. Der ÖPNV muss viel, viel stärker ausgebaut werden. Wenn man das morgens nutzt, dann weiß man, wie voll die Züge sind, wie viele Leute das nutzen, aber es ist noch lange kein Komfort. Und da brauchen wir einen, wie gesagt, einen riesen Umstiegs-, einen riesen Transformationsprozess und da sind wir ganz am Anfang.
Claudia Kempfert, ich weiß von Ihnen, dass Sie schon sehr lange für eine Energiewende kämpfen, haben ja auch schon diverse Bücher dazu veröffentlicht und Studien erstellt. Was glauben Sie denn, worin liegt das, dass wir dieses Thema so doch immer letztlich ein Stück weit letztlich negativ wieder belegt bekommen? Es wird da immer über Preise diskutiert, wobei ja eigentlich klar sein müsste, dass eine Energiewende auch mit höheren Kosten zumindest an einer Übergangszeit erstmal verbunden ist. Aber das Ziel dahinter ist ja durchaus ein sinnvolles. Das ist ja allgemein bekannt und viele Menschen wollten das ja auch mitmachen. Aber so die allgemeine Stimmung war dann irgendwann wieder sehr negativ. Dann wurde über die Bezuschussung von Solaranlagen diskutiert. Es wurde wieder zurückgenommen. Dann wurde über fehlende Speicher diskutiert. Es wurden Windstrom erzeugt, der angeblich gar nicht verbraucht werden kann. Also es ist ja eine sehr dunkle Wolke über dieser Energiewende. Warum ist das immer noch so? Warum setzt sich da nicht ein positiveres, sauberes Bild im Grunde durch?
Naja, erstmal, das wissen Sie ja wahrscheinlich am besten, bei den Medien verkaufen sich die negativen Nachrichten eben wirklich sehr einfach oder sehr leicht. Und da gibt es eben auch Interessen, gerade von der fossilen atomaren Industrie, die diese PR-Kampagnen fahren, von angeblichen Dunkelflauten, Kosten-Tsunamis, Importen von Strom und das funktioniert alles nicht. Also das geht immer wieder rauf auf diese Argumente. Es ist so schwierig, weil man dagegen argumentieren muss und im Grunde genommen nicht über Verbote oder Preissteigerungen oder Kostenexplosionen reden muss, sondern über die Vorteile der Energiewende. Und wenn man sich das mal genau durchrechnet, was es kosten würde, wenn man die Energiewende nicht macht, dann droht der wahre Kosten-Tsunami. Weil wenn wir die Kosten mal aufrechnen, auch von fossiler Energie, von Klimaschäden, von atomarer Energie auf den Strompreis, wäre der Strompreis heute unbezahlbar. Und die Energiewende spottbillig. Aber so rechnet natürlich keiner, so argumentiert auch keiner, weil das Energiesystem ist da und der Rest, die ganzen anderen Kosten, die wir jetzt ja transparent bei den erneuerbaren Energien sehen, werden bei fossilen und atomaren Energien heimlich bezahlt. Mhm. Und diese Heimlichkeit nützt denen. Und dann kann man ja alles Mögliche behaupten, dass angeblich Windanlagen nichts taugen oder das alles nur zu Kostenexplosionen führt. Aber es ist eine gezielte Kampagne dahinter. Und da müssen wir raus und auch nicht über Verbote reden oder das, was alles keinen Spaß macht, sondern wirklich darüber, was uns denn an positiven Entwicklungen passiert, wenn wir die Energiewende machen, dass wir Kosten vermeiden, dass wir die Luft sauber haben, dass es uns in den Städten sehr viel besser geht, dass die Lebensqualität zunimmt. Über alle diese Dinge müsste man auch, bildlich viel mehr sprechen. Stattdessen verheddern wir uns da eben in diesen Gespensterdebatten und das ist sehr schade.
Christoph Balz, wir haben gerade schon gehört, dass auch unter der Großen Koalition nicht unbedingt die entscheidenden Schritte gemacht worden sind, die man vielleicht gerade in dieser Konstellation hätte erwarten können. Nun ist gestern die Kanzlerin ja auch bei dem Bonner Klimagipfel gewesen, über den wir ja heute diskutieren. Wir fragen Fortschritt für das Klima, eine Bilanz dieses Bonner Gipfels. Sie hat nochmal gesagt, ja, bei uns in Deutschland sind die erklärten Ziele auch schwer zu erreichen. Das ist alles gar nicht so einfach. Das klingt ja fast so ein bisschen verzweifelnd, selbst von derjenigen, die eigentlich unser Land ja führt und die eigentlich vorangehen müsste. Die sagt, also kriegen wir gar nicht so richtig hin. Ist das nicht auch gleichzeitig eine Demotivation für jeden, der im Grunde jetzt auch sich in Richtung Klimaschutz aufmachen will und sagt, okay, wenn die Kanzlerin schon sagt, das ist ganz schwer, was soll ich denn dann machen?
Nein, ich glaube, wie ich die Kanzlerin gehört habe, hat sie gesagt, das ist eine Schicksalsentscheidung, wie wir uns jetzt entscheiden. Sie hat gesagt, den Worten müssen jetzt Taten folgen. Das habe ich direkt auf die Koalitionsvereinbarung bezogen. Sie hat gesagt, die Braunkohle muss einen entscheidenden Schritt dabei mitleisten. Auch das habe ich auf die Koalitionsverhandlungen bezogen. Und sie hat gesagt, alle Staaten müssen ihre Ziele nachbessern. Und da ist ja wohl das Allererste, dass ein Land, was droht, krachen, seine Ziele zu verfehlen wie Deutschland, erstmal die notwendigen Maßnahmen ergreift, um seine Ziele zu erreichen. Von dem her hat sie sich selber und die Verhandlungen dadurch unter Druck gesetzt. Und jetzt wird man vielleicht schon morgen, übermorgen sehen, ob das tatsächlich so gekommen ist oder ob sie als Rohrkrepierer gelandet ist dabei. Dann wird sie sich international zu einer Lachnummer machen, denn international wird nun erwartet, dass sie bei den Koalitionsverhandlungen entsprechendes durchsetzt.
Ist denn eigentlich ein zusätzlicher oder ist ein Mitmachen bei dieser globalen Allianz für den Kohleausstieg, die ja heute gestartet worden ist, von Großbritannien und Kanada initiiert, mit Ländern wie Frankreich und Italien an der Seite, ist das eigentlich möglich, dass Deutschland sich sozusagen nach dann vielleicht erfolgten Koalitionsverhandlungen und einer neuen Regierung, die dann vielleicht auch in Richtung Klimapolitik aktiv werden will, ist es möglich, dass man da noch einsteigt?
Ja, das ist der Start für eine solche Allianz. Da sind mehr als 20 Staaten weltweit jetzt dazu mit eingestiegen, die alle Ausschlüsse, den Kohleausstieg verkündet haben zwischen 2020 und 2030. Und natürlich ist sehr erwünscht, dass andere Staaten in den nächsten Jahren hier dazukommen. Und es wäre zu hoffen, dass eins dieser Länder auch Deutschland ist.
Wie sehen Sie das, Frau Professor Kempfert? Ist dieser Kohleausstieg, diese globale Allianz für den Kohleausstieg ein echtes Zeichen von diesen Ländern, dass sie sagen, ja, wir wollen andere auch wachrütteln, wir wollen andere auch mitnehmen und kann daraus sich sozusagen ein positiver Schneeball entwickeln?
Ich sehe es schon so, ja. Ich finde es auch ein wichtiges Signal, dass diese Länder ganz gezielt sagen, wir wollen das, auch wenn das Länder sind, die zum Teil ja schon sich auch länger von der Kohle verabschiedet haben oder auch nicht so große Anstrengungen erfüllen müssen. Aber dennoch ist es wichtig, weil diese Länder eben zeigen, wir wollen in Alternativen gehen. Und die Alternativen sind eben dann tatsächlich eben nicht Kohle. Bei England ist es leider ein bisschen schade, weil die wollen ja auch wieder in die subventionierte Atomenergie hinein. Das ist natürlich absolut unsinnig. Mal sehen, was daraus wird. Aber die erneuerbaren Energien werden eben immer preiswerter und immer mehr Länder investieren in diese Technologien. Und das ist das Gute daran und das erkennen eben auch viele Länder. Und für den internationalen Klimaschutz finde ich es wirklich gut, auch wenn es so kleine Trippelschritte sind, es sind auf jeden Fall Signale in die richtige Richtung.
Ja, aber wenn Sie gerade ansprechen, andere Länder propagieren zwar den Kohleausstieg, gleichzeitig bleiben sie aber beim Atomstrom. Haben wir Deutsche uns möglicherweise zu viel vorgenommen, weil wir gesagt haben, also Atomstrom, das ist für uns nichts mehr, da wollen wir definitiv abschalten. Und dann kam die nächste Frage, ja, wo kriegen wir unsere Energie denn dann gestemmt? Und dann hieß es ja, Kohle müssen wir eigentlich auch abstellen. Sind wir da vielleicht wieder sozusagen Vorreiter im extremen Sinne gewesen und haben uns da vielleicht dann doch ein Stück weit überschätzt?
Überhaupt nicht, denn die Problematik ist ja von Anfang an bekannt gewesen, dass wir Atomstrom für einen begrenzten Zeitraum noch einsetzen, aber gleichzeitig das Energiesystem umbauen müssen. Da haben wir jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, bei den erneuerbaren Energien ist ein ganz guter Ausbau gestartet, der jetzt leider wieder gestoppt wird, also auch begrenzt wird, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht in Zeiten, wo die erneuerbaren Energien immer billiger werden. Wir brauchen dezentrale erneuerbare Energien. Und das in ganz Deutschland, das ist der eine Fehler. Und der andere ist, dass man dachte, naja, wir steigen zwar aus der Atomenergie aus, lassen den Rest aber irgendwie so laufen. Und mit der Konsequenz, dass wir jetzt so viel Kohlestrom haben, dass wir unsere Nachbarländer damit überschwemmen, den eigenen Strommarkt völlig überlasten und die Emissionen steigen anstatt sinken. Also das ist natürlich nicht klug gemacht. Aber das Problem war von Anfang an bekannt und man hätte es auch klug lösen können. Das hat man leider nicht gemacht und oder auch nur viel zu halbherzig an vielen Stellschrauben wieder hin und her. Und insofern kann das Deutschland durchaus leisten. Natürlich, wir können auch noch schneller werden. Das ist jetzt sowieso möglich, weil die erneuerbaren Energien ja jetzt sagen, die größten Kosten sind bezahlt und jetzt wird es ja immer preiswerter. Nur der Umbau muss jetzt eben auch umgesetzt werden und die Rahmenbedingungen so geschafft werden, dass wir weggehen von Atom und Kohle.
Matthias Mierstedt.
Wenn ich noch mal ergänzen darf, ja? Ich sehe es genau umgekehrt auch, dass Großbritannien sich übernommen hat mit dem neuen Atomkraftwerk, was sie bauen. Das ist das teuerste Energiekraftwerk, was es in Deutschland gibt. Das muss mehr subventioniert werden pro Kilowattstunde als die Photovoltaik in den allerteuersten Zeiten der Photovoltaik, als wir das noch in ganz kleinen Mengen hatten. Und das ist ein leuchtendes Symbol dafür, dass Atomkraftwerke in Europa keinerlei Sinn mehr machen. Hm. Von dem her sind wir sehr gut beraten gewesen, von diesem Pfad, auch ökonomisch sehr gut beraten gewesen, von diesem Pfad Abschied zu nehmen und jetzt den Pfad Richtung erneuerbare Energien zu gehen.
Matthias Mirsch, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Nun sind Sie ja aus der Regierung raus, wollen ja auch nicht rein. Wenn jetzt die Kanzlerin wirklich die Energiefrage stellt und mit Ihren jetzt möglicherweise demnächst an Ihrer Seite agierenden Partnern nichts klarkommt, wären Sie denn bereit, zumindest in dieser Frage, sich an Ihre Seite zu stellen und zu sagen, wir sind bereit, gemeinsam mit Ihnen, Bundeskanzlerin, eine neue Energiepolitik nochmal zu verkünden und auch nochmal mit bei der Umsetzung dabei zu sein?
Ja, also eine nochmalige große Koalition haben wir ausgeschlossen. Wie weit es bei Minderheitenregierungen geht, weiß ich nicht. Ich habe allerdings die CDU und CSU in den letzten 4 Jahren nicht als Treiber erlebt. Auch da gibt es tolle Energie- und Umweltpolitiker, überhaupt nicht falsch verstanden wissen. Aber gerade sie hat ihr Bild als Klimakanzlerin in den letzten 4 und auch 8 Jahren eigentlich eingebüßt. Wir haben eine riesen Verunsicherung gehabt durch die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke unter Schwarz-Gelb. Und das war das, was wir überhaupt nicht brauchten. Wir brauchen eigentlich Investitionssicherheit. Dafür ist sie auch mitverantwortlich gewesen. Aber wenn wir nach vorne gucken, glaube ich jedenfalls, dass es genug Leute überall in allen Parteien gibt, die ein großes Interesse daran haben. Und selbstverständlich wäre ich bereit, auch alles, was positiv ist, dort mit zu unterstützen. Wir haben eben nicht mehr die Zeit, um lange zu taktieren.
Wir sind mittendrin im Themenabend, heute zum Thema Fortschritt für das Klima. Wir ziehen eine Bilanz des Bonner Gipfels, der ja seit einigen Tagen dort am Rhein stattgefunden hat. Es waren über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort vor Ort und die sind aus 195 Ländern, so heißt es zumindest, angereist, um über die Klimapolitik, die globale Klimapolitik der Zukunft zu sprechen. Wir wollen das heute mit Ihnen diskutieren. Was sind Sie bereit für eine andere Klimapolitik zu zahlen? Was sind Sie bereit, sich dafür zu engagieren? Worauf würden Sie verzichten? Vielleicht haben Sie eigene Erfahrungen, vielleicht zweifeln Sie aber auch die gesamten Ideen zum Thema Klimapolitik an. Alles das wollen wir mit Ihnen diskutieren. Ab jetzt gleich in der Redezeit. Kostenlose Service-Telefonnummer ist die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Gleich in der Redezeit geht es weiter mit Ihnen zum Thema eine Bilanz des Bonner Gipfels. Gab es tatsächlich hier einen Fortschritt für das Klima? Nächste Stunde sind Sie dran in der Redezeit. Können Sie jetzt gerne auch anrufen. 08000 4417 77. Fortschritt für das Klima, eine Bilanz des Bonner Gipfels. Darüber reden wir heute mit Ihnen im Themenabend. Wir haben gerade schon unsere Expertenrunde eine halbe Stunde lang hier gehabt. Und jetzt sind Sie dran. Was meinen Sie, was ist passiert in Bonn? Haben Sie davon überhaupt was mitbekommen? Was tun Sie möglicherweise auch für eine veränderte Klimapolitik? Was tun Sie vor Ihrer eigenen Haustür? Wie haben Sie möglicherweise in den vergangenen Jahren Ihr Verhalten, Ihre Energiegewinnung umgestellt? Alles das wollen wir mit Ihnen besprechen über 08000 4417. 77 08000 4417 77. Das ist die Nummer der Redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhnt und wie bewerten unsere Hörerinnen und Hörer die Ergebnisse der Beratungen auf dem Gipfel in Bonn, aber auch auf den Gipfeln der vergangenen Jahre? Denn von diesen Gipfeln, von diesen Umweltgipfeln gab es ja in den vergangenen Jahren schon jede Menge.
Naja, wenn man die letzten Jahrzehnte beobachtet, kann man nicht unbedingt sagen, dass es zwingend was gebracht hat. Also es werden zwar genügend Statements abgegeben und es werden auch Protokolle geschrieben, aber letztendlich passiert die Umsetzung nicht.
Man sollte zu seinen Zielen stehen, die man mal festgelegt hat. Es sind ja viele Länder dort vertreten und ich denke, es ist super wichtig.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass das relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat. Denn ich meine, dass selbst die Bundesrepublik, die mal als Vorreiter gelten will, ja in diesem Thema ziemlich weit hinten ansteht. Ich sehe Knackpunkte im asiatischen Raum ohne weiteres und dann insbesondere ja unseren Liebling, den Herrn Trump. Ne?
Eigentlich bin ich fassungslos, dass jemand sowas leugnen kann. Profitgier, also um für sich zu sorgen, wenn er leugnet, muss er kein Geld investieren.
Ich sehe es auch als kompliziert an. Ich sehe auch die verschiedenen Interessen. Die Lösung habe ich auch nicht, aber ich denke, man muss in die richtige Richtung gucken.
Ja, indem man einfach anfängt, diese Braunkohle endlich komplett aufzugeben. Dass man anfängt, wir haben Gaskraftwerke, dass man die nicht hochfährt, sondern dass man stattdessen weiter mit Kohle arbeitet, finde ich ein bisschen sehr irrsinnig.
Ja, wird viel geredet und es kommt im Endeffekt halt nichts raus dabei. Ich kann es nicht mehr hören.
Ich kann es nicht mehr hören. Fortschritt für das Klima, eine Bilanz des Bonner Gipfels. Ich fürchte mal, der Hörer hört uns heute Abend wirklich nicht zu. Schade drum. Die Meinung hat Thomas Christus für uns gesammelt. Und wir wollen das mit Ihnen diskutieren, wenn Sie eine Meinung zum Thema haben oder Erfahrungen gesammelt haben oder einfach Tipps geben wollen für ein verändertes Umweltbewusstsein, dann rufen Sie uns gerne kostenlos an über 08000 44 1777. 08000 44 1777. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt wiederholen. Professor Dr. Claudia Kempfert, Energieökonomin, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Einer unserer Hörer sagte, er kann es nicht mehr hören. Es wird viel geredet, kam in der Umfrage auch immer wieder rum. Können Sie diese Menschen verstehen, die sagen, ja, wir würden ja gerne was tun, aber wir haben das Gefühl, es gibt keinen Plan, es gibt nichts, woran wir uns wirklich orientieren können?
Ja klar, das kann man gut verstehen, vor allen Dingen, weil die Menschen das ja jetzt auch schon seit über zwei Jahrzehnten erleben, dass immer wieder gesprochen wird, dass es diese Klimagipfel gibt und dass zu wenig passiert. Zum einen ist es natürlich verständlich, weil man will auch schnell Fortschritte sehen und man sieht eben, und die eine Dame hat ja auch eben richtigerweise gesagt, es gibt viele Wirtschaftsinteressen, die dann wieder Politiker als ihre Handlanger, als Marionetten da installieren, die dann wieder rückwärts gehen, dann wieder zwei halbe Schritte vorwärts, fünf zurück. Also das ist ja auch wirklich mühselig. Aber es ist eben ein globales Problem. Und gerade diese internationalen Klimaverhandlungen funktionieren eben nur global. Und da müssen alle Länder an einen Tisch. Jeder hat seine eigenen Interessen. Demokratie lebt eben auch von neuen Personen, die dann da reinkommen, die alles wieder in Frage stellen und andere schließen sich zusammen. Also unterm Strich verstehe ich die Gefühlswelt total. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt mittlerweile genügend positive Anzeichen, dass es zumindest mal in eine richtige Richtung geht, wenn auch die letzten Jahrzehnte eher ernüchternd waren.
Christoph Balz ist politischer Geschäftsführer bei Germanwatch. Herr Balz, ich will jetzt mal in die Vergangenheit blicken, um dann in die Zukunft zu kommen. Es gab mal einen Kanzler, der hat gesagt, wir müssen mit der Agenda 2010 wirtschaftspolitisch vorausschauend handeln und wir müssen da uns alle mal so ein bisschen zusammenreißen. Der ist dafür dann damals erstmal verbal doch ziemlich geschlagen worden, hat dann allerdings bei der entscheidenden Wahl fast so viele Stimmen bekommen wie seine damalige Gegenkandidatin. Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, also er hat eine Politik vertreten, hat dafür gestanden, hat eine Agenda verkündet, für die er dann zwar letztlich abgewählt worden ist in der letzten Konsequenz, aber er hat das durchgezogen. Wäre so eine Agenda Energiepolitik 2020 oder 2030 nicht auch mal sinnvoll auf politischer Ebene, dass man sagt, okay, und dafür stehen wir und das ist unser Zukunftsprojekt und bitte Bürger, macht mit und entscheidet darüber, ob ihr mitmachen wollt?
Ja, ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht mehr drum herum, dass wir in einigen der großen Sektoren tatsächlich uns diesen Ruck geben und das dementsprechend konsequent umsetzen. Das ist in der Energiepolitik so, wo als allererstes es um den schrittweisen Ausstieg aus der Braunkohle, aus der Kohle geht. Da müssen wir den ersten großen Schritt bis 2020 machen. Es ist aber auch in der Verkehrspolitik so. Wir haben seit 1990 im Straßenverkehr die Emissionen überhaupt nicht reduziert in Deutschland. Wir sind auf demselben Niveau wie 1990. Und wir haben das Ziel, bis 2030 um 40-42% die Emissionen zu verringern. Das geht nur und kann nur gehen, wenn man jetzt entschiedene Maßnahmen dabei ergreift. Das geht auf der einen Seite, um jetzt den Verbrennungsmotor zügig durch Elektromobilität zu verdrängen. Das geht auch dadurch, dass man den öffentlichen Verkehr massiv ausbaut, dass man dort investiert, dass man auch in Regionen investiert, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, die das dringend brauchen, dass man dort hinein investiert. Wir haben in Deutschland einen riesen Investitionsstau und wir müssen dieses Geld dafür in die Hand nehmen und wir können uns das im Moment auch leisten. Und dann geht es um den Bereich der Landwirtschaft. Wir sehen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung nicht versteht, dass wir uns eine dermaßen umweltschädliche, dem Tierwohl nicht entsprechende, entwicklungspolitisch schädliche, das Wasser verseuchende, Antibiotikaresistenzen befördernde Form der Landwirtschaft leisten, die zudem noch die Hälfte der Insekten auf ihrer Fläche beseitigt hat und die Hälfte der Singvögel. Da haben die allermeisten Menschen kein Verständnis mehr für und wir brauchen jetzt wirklich dafür auch Rahmenbedingungen, um davon wegzukommen.
Gut, aber wenn diese Rahmenbedingungen jetzt damit verbunden sind, dass sie sozusagen Einschnitte für das gesellschaftliche Leben, für das Leben jedes Einzelnen haben, dann wird der ja möglicherweise darüber etwas anders denken, als Sie es gerade gesagt haben. Dafür müsste man aber ja dann die entsprechende Stärke haben, den entsprechenden Mut haben und sagen, wir ziehen das aber jetzt trotzdem durch, weil das eine Zukunftsentscheidung ist. Trauen Sie das den Politikern und Politikerinnen zurzeit in Deutschland zu, dass da nochmal einer aufsteht und sagt, das ist die Geschichte, für die wir jetzt mal unseren Buckel gerade machen?
Wir haben gerade gesehen, dass wir die größte klimapolitische Demonstration in Deutschland gehabt haben mit 25.000 Menschen in Bonn. Wir sehen, dass 70-80% der Bevölkerung sagt, wir sollten zügig aus der Kohle aussteigen. Wir sehen, dass die allermeisten Menschen verstehen, dass wir, wenn wir weiter auf den Verbrennungsmotor setzen, nicht nur dem Klimaschaden, sondern auch den Industriestandort Deutschland, den Autostandort Deutschland untergraben, weil uns die Japaner und die Chinesen den Rang ablaufen. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass die Bevölkerung das einfach nicht mitmacht, aber sie braucht klare Rahmensetzungen, klare Ansagen und dann auch für die sozial Schwächeren in der Bevölkerung dementsprechende sozialpolitische Flankierung, damit sie das sich leisten können.
Dr. Matthias Mirsch ist umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben eine Mail bekommen, Herr Dr. Mirsch, von Sascha Uhlenberger aus Bremen. Und der ist ein bisschen desillusioniert. Er sagt nämlich, grenzenloses Wachstum ist mit Klimaschutz unvereinbar. Wachstum sollte dabei nicht verwechselt werden mit Innovationen, die den Menschen von Arbeit entlasten und der Lebensqualitätsverbesserung dienen. Wachstum hingegen macht all das kaputt, verarmt Millionen Menschen, schädigt Umwelt, Natur, Erdressourcen, Gesundheit und Klima und verteilt Vermögen von unten nach oben. Das müsste für Sie als Sozialdemokrat ja durchaus eine Mail sein, mit der Sie sagen, ja, da kann ich mich teilweise mit anfreunden. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass unsere Wirtschaftspolitik, unsere Industriepolitik der vergangenen Jahrzehnte, der vergangenen Jahrhunderte eben eine Umkehr fast unmöglich macht?
Das glaube ich nicht. Sonst könnten wir Politik einstellen. Ich habe gerade in den letzten Wochen ein Papier für den Erneuerungsprozess der SPD verfasst. Und dort rede ich zum Beispiel von alternativen Wirtschaftsmodellen, weil ich in der Tat der Auffassung bin, dass wir sehr kurzfristig denken. Beispielsweise, wenn man alleine sieht, dass wir jeden Abend in der Tagesschau über die Aktienkurse informiert werden, die nur nach kurzfristigem Denken ausgerichtet sind, aber die tatsächliche nachhaltige Entwicklung dort fast nicht vorkommt. Und das ist auch das Problem von Politik an vielen Stellen. Wir müssen jetzt umsteuern, damit wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft und Umwelt überlassen. Und das ist schwierig, in der Bevölkerung natürlich auch zu verankern, das Bewusstsein zu schaffen. Politik ist immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns die letzten 20 Jahre angucken, finde ich, ist in Deutschland und weltweit eine Menge passiert. Wir haben eben das Thema Atomkraft beseitigt. Wir haben jetzt ein erneuerbares Energiengesetz geschaffen. Ich werde nie vergessen, wie vor wenigen Jahren ein Amerikaner mich mal auf einer Klimakonferenz ansprach und sagt, wir sind euch so dankbar, ihr Deutsche. Ihr habt mit dem erneuerbaren Energiengesetz, mit der Förderung von Erneuerbaren dazu beigetragen, dass die Investitionen kontinuierlich sinken. Und da sind wir jetzt, dass wir tatsächlich unendliche Energiequellen anzapfen können und dass sie alle mal konkurrenzfähig sind mit herkömmlicher Energie. Das heißt, es ist viel passiert, aber der Club of Rome, gerade aktueller Bericht, redet von einer neuen notwendigen Aufklärung. Und das ist ein großer Begriff, aber da steht viel hinter. Wir merken, Christoph Balz hat es eben angesprochen, wie wir Landwirtschaft beispielsweise organisieren. Wir pressen alles aus unseren Böden raus, wir pressen alles aus den Tieren raus und wir sehen auch Burnout bei Menschen nehmen zu. Das heißt, schon eine Frage, wo sind eigentlich Alternativen unseres Zusammenlebens? Das sind sehr grundsätzliche Fragestellungen, aber um die muss es gehen.
Mhm. Unser Thema heute in der Redezeit innerhalb des Themenabends hier auf NDR Info, Fortschritt für das Klima, die Bilanz des Bonner Gipfels. Seit einigen Tagen treffen sich da ja viele, viele Expertinnen und Experten weltweit, um über die Klimapolitik der Zukunft zu diskutieren. Wir haben gestern auch unsere Kanzlerin dort gesehen, Bundespräsident Steinmeier war dort, hat ein Grußwort gesprochen, alles etwas ernüchternd. Wir wollen mal von Ihnen wissen, wie sehen Sie denn die Bilanz dieses Bonner Gipfels und glauben Sie auch, dass wir Fortschritte in der Klimapolitik gemacht haben in den vergangenen Jahren und wie könnten weitere aussehen, wenn Sie mitdiskutieren wollen? Hier ist die kostenlose Servicetelefonnummer, ist die 08000 4417 77 08000 4417 77. Wilhelm Rolfing aus Minden, guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also zunächst muss ich mal sagen, wenn das Ausland unsere Kohlekraftwerke kritisiert und sagt, wir müssen da sauberer werden, ist das okay. Aber die selber haben Atomkraftwerke und sind sauber. Und über Atomkraft reden wir ja dann auch mal, was auch ein großes Problem ist. Dazu möchte ich sagen, also mir geht das langsam auf den Sack, dass immer die Politik, die Merkels, die Trumps und so diejenigen sind. Wir Bürger, wir und die Industrie sollten endlich auch mal Vorbild sein und unseren Politikern, also den Deutschen zum Beispiel, in Gesprächen im Ausland oder in Bonn oder wo auch immer, das Leben etwas leichter zu gestalten, indem wir uns auch selber mal initiativ bewegen. Darunter verstehe ich, dass zum Beispiel die Industrie aus meiner Sicht sparsame Elektrogeräte immer teurer verkauft. Das gilt für Autos, für E-Geräte, für Heizungen und weiß der Geier was allem. Dann bin ich also der Meinung, dass wir nicht unbedingt Lebensmittel aus Süddeutschland in den Norden fahren müssen, denn die sind im Endeffekt qualitativ auf gleichem Niveau. Und wir haben das Wissen, dass Autos, wenn wir schnell fahren, deutlich klimaschädigend sind, aber wir wollen kein Limit und wir fahren auch nicht langsamer. Wir fahren mit Schiffen durch die Gegend, jede Menge neue mit Schweröl und bauen ein Ding nach dem anderen in Papenburg. Und warum bauen wir ein klimatisiertes Einkaufszentrum nach dem anderen? Auf der anderen Seite fahren wir mit dem Fahrrad und meinen, wir müssen uns wieder gesund schrumpfen. Das sind Dinge, wir Bürger sollten endlich mal begreifen, dass wir auch der Politik mal entgegenkommen müssen und der es leicht machen und nicht nur immer sagen, die Politiker.
Also wir müssen denen sozusagen positive Signale senden, damit die sagen, okay, wir können uns auf eine breite Mehrheit stützen und energiepolitisch anders tätig werden.
Wir sind in einem hochintelligenten Land. Die deutschen Bundesbürger sind mit die intelligentesten auf dieser Welt. Aber wir tun immer nur so, als wenn die Politik das machen muss. Wir müssen mal selbst begreifen, dass wir uns bewegen müssen und damit die Politik, ich sag mal, auch erkennbar merkt, unser Bürger ist ja hinter uns. Verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Und immer heißt es nur Merkel, Trump und wie die alle heißen. Nein, der Bürger. Der Bürger ist es.
Also einige Widersprüche aufgedeckt von Wilhelm Rolfing aus Minden. Schönen Dank, Claudia Kempfert. Teilen Sie die Meinung von Herrn Rolfing, dass die Bürger eigentlich aktiv sein wollen, können, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlen dann doch die Impulse?
Ja, also ich finde Herr Räufigen Sicht sehr sympathisch. Also, denn es ist ja in der Tat so, dass wir alle gemeinsam aufgefordert sind, auch klimaschonend uns zu bewegen und auch zu verhalten. Und diese ganzen Widersprüche, die er aufgezählt hat, stimmen ja auch. Wir fahren eben mit einem SUV zum Bioladen und dann fahren wir nachmittags Fahrrad, weil wir meinen, das müssen wir jetzt irgendwie kompensieren. Oder bauen eben diese klimatisierten Einkaufsmalls und gehen dort drin spazieren. Also es ist schon richtig und deswegen ist es wichtig, dass die Bürger auch zeigen, dass sie das anders können und auch zum größten Teil anders wollen. Es ist natürlich immer schwierig mit dem Lebensstil, was man sich so mal angewöhnt hat, dann zu verändern. Aber er hat völlig recht, der Herr Räufigen, es geht ja um Wissen. Es geht auch darum, eine Aufklärung zu haben, die Intelligenz zu sagen, wir wollen das nicht so, wir wollen das anders. Und wir wollen eben auch tatsächlich den Klimaschutz in unseren Alltag integrieren. Da gehören dann eben auch so ein paar unliebsame Entscheidungen dazu. Aber man kann schon auch Klimaschutz und Lebensstil gut zueinander bringen und auch wirklich mit einem CO2-Abdruck leben, der sehr, sehr niedrig ist. Gerade wir könnten das gut zeigen. Und ich finde es wirklich sehr sympathisch, da auch den Bürger in den Vordergrund zu rücken.
Liane Launhardt aus der Wedemark, guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Grund, und in die Runde. Ich kann Herrn Rolfen auch nur im Großen und Ganzen zustimmen, mit einer Einschränkung. Mich ärgert, dass immer von Seiten mancher Politiker so Volksverdummung betrieben wird. Das war der Fall, als wir aus der AKW-Technologie rausgegangen sind. Da hieß es, gleich kommen Blackouts, und das Gleiche passiert jetzt wieder mit der Dekarbonisierung. Da heißt es auch wieder, das ist nicht zu leisten. Nach meinem Wissen kann mit Power to Gas, also mit Windgas, heute 3 Monate Grundlast bereits per Speichertechnologie gewährleistet werden. Also woher dann diese blöden, dauernden Angstmachereien? Das verstehe ich nicht. Aber mein eigentlicher Punkt ist ein anderer. Ich glaube wirklich, dass im Windgas die Zukunft liegt. Und zwar nicht ausschließlich über Windräder, denen ja diverse Einschränkungen auch nicht zu Unrecht nachgesagt werden, sondern über Windturbinen, denn fallen nämlich all diese Einwendungen, tote Vögel, Lärm, Windschatten, das fällt alles weg, weil die ja schon in ganz geringer Höhe mit einem ganz lauen Lüftchen funktionieren. Und da hat Frau Professor Kempfert vorhin gesagt, man müsse mehr dezentralisieren bei den Erneuerbaren. Und da sehe ich eine ganz große Chance, wenn man wirklich über die Windturbinen gehen würde. Da können Privatleute autark werden im Strom, da können Gemeinden autark werden. Und wenn man das zum Beispiel bei Privatleuten verbindet mit dem, was die neueste Forschung bei Schwungrädern ergeben hat, nämlich eine große Speicherfähigkeit auch im privaten Bereich, dann könnte man sogar wieder mit Strom heizen, weil das dann nicht mehr tatsächlich eine verbotene Technologie vom Strom her wäre. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Punkte, die kann ich hier heute nicht alle anbringen.
Genau, wir haben noch eine Menge anderer Hörer, die angerufen haben. Und aber dieses
Punkt
technische, gerne.
Machen.
Ja, ich will das gerne nochmal von Frau Kempfert mir bestätigen lassen, weil ich bin natürlich nun kein Profi für solche Dinge und kein Fachmann für diese technischen Einzelheiten. Ist das etwas, was Sie vorhin im Grunde im Hinterkopf vielleicht auch gehabt haben, als Sie gesagt haben, Dezentralisierung, diese Windkraftturbinen, die Frau Launhardt da gerade angesprochen hat?
Ja, also es ist eine neue Technologie, die Frau Launhardt angesprochen hat, die sehr interessant ist, die jetzt auch schon in der Testphase ist, die tatsächlich auch diese Vorteile hat, die sie erklärt hat, dass man diese Schwungräder nutzen kann, dass man sehr geringe Höhen hat. Das versucht man jetzt auch schon viel, viel stärker einzusetzen, aber unabhängig jetzt davon, wann und wie sich diese Technik durchsetzt, die Dezentralität in der Tat ist elementar, weil wir dann eben vor Ort Windenergie nutzen können, Solarenergie oder auch andere Formen und auch speichern können. Und sie hat auch mit ihrem Punkt völlig recht, dass es auch heute schon Speicher gibt. Also diese zwei schöne Begriffe hat sie noch genannt, diese Volksverdummung und man hält die Bevölkerung für blöd, weil man immer wieder diese plumpen Argumente hört, angeblich Blackouts und angeblich gibt es keine Technik. Das ist natürlich alles Quatsch. Die Technik ist heute da, man könnte sie auch einsetzen, aber sie wird von interessierter Seite nicht gewünscht. Sie ist auch, wenn man sie nicht einsetzt, teurer. Und dann behauptet man immer, es ist alles unerschwinglich. Insofern guter Punkt, den Sie hergebracht haben.
Also technische Möglichkeiten gibt es offensichtlich viele. Matthias Mirsch, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, bis vor einigen Monaten ja auch noch in der Regierung mit der SPD. Woran liegt das eigentlich, dass wir so eine Energiepolitik oder so eine Energie der Zukunft nicht aus einem Guss bekommen? Wenn wir wissen, es gibt diese ganzen Technologien, die wir in Deutschland auch von früher schon oder sehr früh propagiert haben, warum kriegen wir das nicht hin, dass wir zum Beispiel die Speicherkapazitäten erhöhen? Warum kriegen wir das nicht hin, dass wir die Leitungen rechtzeitig bauen, dass der Strom tatsächlich von Norden nach Süden transportiert werden kann? Sind wir ein zu diskussionsfreudiges Volk? Gibt es zu viele Lobbyisten, die Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen da immer wieder neue Ideen einhauchen? Woran liegt das, dass wir dieses Konzept, dieses Gesamtkonzept für Deutschland nicht entwickelt bekommen?
Ja, wahrscheinlich stimmt alles, was Sie eben gesagt haben. Wir sind ein diskussionsfreudiges Volk, aber es sind ja auch ganz viele Interessen. Energiepolitik ist Machtpolitik. Und das, was wir eben gerade gehört haben, die Frage von Dezentralität, rüttelte an den Grundfesten der deutschen Energiepolitik, weil natürlich wenige Konzerne sich diesen Bereich aufgeteilt hatten, teilweise sogar mit Kommunen, die involviert waren und. Und die Erneuerbaren, die Energiewende ist die Abkehr dieses Zentralen, dieser Machtstrukturen. Und deswegen ist das natürlich ein Bereich, der hart umkämpft gewesen ist und immer noch umkämpft ist. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Alternativen. Und auch hier gibt es ganz unterschiedliche Interessen, auch unter den Erneuerbaren. Es war teilweise sehr schwer, Verbände zu gründen, wo man mit einer Stimme spricht, weil die Windbranche war auf der einen Seite unterwegs, die Photovoltaik auf der anderen. Und wir werden auch immer noch auf der Suche sein, weil wir sehen zum Beispiel beim Thema Biogas, wo wir viele Anreize geschaffen haben, aber die teilweise zu einer Maismonokultur geführt haben, wo wir sagen, wieder Sackgasse. Ähnlich wie bei Atom, wo wir auch feststellen mussten nach Jahrzehnten, war nicht die Lösung. Das, was im Moment fehlt, und das mahne ich an und ich hoffe, dass sich das auch jetzt in den nächsten Jahren verändert, ist, dass wir tatsächlich eine Klarheit haben, diese Energiewende muss nicht nur den Ausstieg aus der Atomtechnologie beinhalten, sondern auch die Abkehr von dem Fossilen. Und alle Forschungsmittel, die wir millionenhaft, milliardenhaft teilweise zur Verfügung stellen, müssen eben in diese Erneuerbaren, müssen in die Frage von Speicherkapazitäten hineingesetzt werden. Wenn wir diesen Konsens erreichen, wie wir ihn bei Atomkraft haben, dann glaube ich, haben wir nochmal ein ganz, ganz anderes Druckpotenzial. Denn Frau Kempfert hat es eben angesprochen, die Technik ist da. Ich warne allerdings immer davor zu sagen, wir gehen jetzt in die Technik, weil es wird immer wieder auch Veränderungen geben. Nur die Grundsteuerung, die Grundweichenstellung, die muss jetzt tatsächlich passieren. Und da bin ich mir sicher, wer heute in veraltete Technologie, in fossile Energie investiert, wird sein blaues Wunder erleben. Deswegen sehen wir im internationalen Finanzmarkt auch, dass da neue Blasen sich entwickeln, die zu platzen drohen, weil die Erneuerbaren einfach konkurrenzlos günstig sind.
Unser Thema heute im Themenabend innerhalb der Redezeit jetzt seit 21.05 Uhr, Fortschritt für das Klima. Wir ziehen vorsichtig eine Bilanz des Bonner Gipfels, der offiziell aber erst morgen zu Ende geht. Wenn Sie auch eine Bilanz ziehen wollen, wenn Sie eigene Anregungen haben, 08000 44 17 77 08000 44 17 77 ist die kostenlose Service-Telefonnummer für Sie. Thilo Klawin aus Lüneburg, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Klawin.
Ja, also ich bin seit meinen Kindheitstagen im Natur- und Umweltschutz tätig. Und ich bin natürlich auch der Ansicht, dass wir so schnell wie möglich aus der Kohleenergie aussteigen müssen. Was mich ziemlich fassungslos macht, dass in den letzten Jahren Gaskraftwerke abgestellt werden mussten in Deutschland aus Rentabilitätsgründen. Ich halte Gaskraftwerke, und das sieht auch die Anti-Atom-Bewegung zum großen Teil so, für eine gute Technologie. Sie sind wirklich relativ klimafreundlich. Also was Erdgaskraftwerke betrifft, Biogas, das sogenannte Bio- oder Agrargas, ist ja höchst umstritten. Die Maismonokulturen wurden ja schon angesprochen. Ich glaube, man müsste Gaskraftwerke fördern, dass sie wieder rentabel sind und stattdessen die Kohlekraft zurückfahren. Wir können doch nicht unseren gesamten, also in einem hochindustrialisierten Land, unsere gesamten Energiebedarf aus Wind- und Solarenergie alleine decken. Also die sind vom Sonnenschein abhängig, vom Wehen des Windes abhängig, sind nicht speicherbar, wie wir schon gehört haben.
Noch nicht.
Noch nicht, nein. Aber ich meine, wann wird es soweit sein? Deshalb glaube ich, dass Gaskraftwerke da ganz wichtig sind. Also ohne Atom und ohne Kohle halte ich das für sehr schwierig, den Bedarf eines hochindustrialisierten Landes zu decken. Deshalb würde ich an die Politik appellieren, Gaskraftwerke wieder zu fördern.
Gut, aber Sie sind für das Abschalten der Kohlekraftwerke, habe ich das richtig verstanden? Weil Sie sagten, ohne Kohle und Atom. Okay, gut.
Kohle ja. Ich bin aber nicht der Ansicht mittlerweile, dass man alle Atomkraftwerke schnell abstellen muss. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich war früher bei jedem Castortransport auf der Straße und habe dagegen demonstriert. Mittlerweile bin ich als Naturschützer der Meinung, dass wir die Atomkraftwerke, die wir in Deutschland haben, die relativ sicher sind, vielleicht etwas länger laufen lassen sollten, ich halte es besser, das Atomkraftwerk Grohnde bei Hameln ist, glaube ich, eins der sichersten der ganzen Welt. Wenn man dies vorzeitig abschalten würde, bräuchte man allein 1000 Windanlagen, um diesen Strom, den das Atomkraftwerk erzeugt, zu ersetzen. Und das kostet enorm viel Fläche. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist es eine Katastrophe. Da blutet einem Naturschützer das Herz. Dort werden mitten in die Bergwälder hinein Windkraftanlagen gebaut. Das ist ja auch kein Mittel. Also wir müssen uns da was ausdenken. Wir können nicht das ganze Land mit Windanlagen vollpflastern. Ich halte da Gaskraftwerke für die bessere Alternative.
Okay.
Und möglicherweise sollte man vielleicht das eine oder andere AKW, ich werde mir jetzt etwas den Zorn einiger Atomkraftgegner zuziehen, vielleicht auch ein bisschen weiterlaufen lassen, bevor man das ganze Land mit Windanlagen vollpflastert.
Gut. Vielen Dank. Sie sind ja immer eingeladen, offen Ihre Meinung zu sagen, Herr Klawin. Da müssen Sie jetzt gar nicht irgendwie hinterm Berg halten. Vielen Dank nach Lüneburg auf alle Fälle. Gerd Lampe aus Hamburg, guten Abend.
Recht schon, guten Abend. Nachdem ich mein Radio abgeschaltet habe, scheint ja ein Thema schon durch zu sein, dezentrale Stromversorgung oder dezentrale Energieversorgung. Siehe Schönau. Zum zweiten Punkt dann also E-Mobilität. Jetzt wird subventioniert auf E-Mobilität gesetzt. Wir brauchen dafür Lithium. Wir wissen nicht, wohin mit dem Lithium-Schrott hinterher. Und wir haben ungefähr 30% alternative Energieversorgung. Ist meines Erachtens eine Sackgasse bzw. das falsche Pferd. Wasserstoff kann man im Norden im Stromüberschuss per Elektrolyse super erzeugen, gut speichern und ist meines Erachtens der Energieversorger der Zukunft. Seit Anfang der 90er beschäftige ich mich mit alternativen Energien und verfolge die Entwicklung. Wenn ich überlege, wie viel Subventionen in Kohlepfennig, das war nachher keiner mehr, oder Atomenergieentwicklung geflossen sind, Kalka, schneller Brüter und so weiter. Wenn dies den alternativen Energien genauso widerfahren würde, dann würden die Verbraucher nicht ständig über die Energieumlage sich beklagen und die alternativen Energien so in Diskredit bringen.
Also Sie sagen, im Grunde müssten die alternativen Energien, die regenerativen Energien direkt aus den Steuern bezahlt werden und nicht über die Strompreise.
Na, zumindest in dem Maße, wie es damals mit Kohlepfennig und Atomenergie geschah.
Ja, interessanter Ansatz. Gerd Lampe aus Hamburg, vielen Dank. Christoph Balz, politischer Geschäftsführer bei Germanwatch. Wir haben jetzt gerade schon gehört, es gibt eben viele technische Möglichkeiten. Es gibt aber auch sehr viele Widersprüche noch in der Energiepolitik, in der Klimapolitik der Zukunft. Wie kriegen wir die irgendwie mittelfristig oder auch kurzfristig mal aufgelöst, sodass nicht doch die Menschen immer wieder verunsichert werden, weil es dann doch plötzlich wieder eine Kampagne gibt für oder gegen eine Form der Energiegewinnung. Da ist dann schnell die Kohle gegen das Gas ausgetauscht und dann gibt es eben wieder so Widersprüche, bei denen man sagt, ich kann mich doch nicht so hundertprozentig mit dieser Energiewende identifizieren, wenn da so vieles noch nicht klar ist. Wie kriegen wir das in einen Guss gepresst?
Ja, wir sehen doch auch bei dem, was jetzt hier an Anrufen kommt, dass erstmal prinzipiell die Energiewende, der Abschied von Kohle und auch der Abschied von der Kernkraft, auch wenn einer gesagt hat, das kann man ein paar Jahre länger laufen lassen, aber der Abschied von Kernkraft von allen mit unterstützt worden ist dazu und dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit unterstützt wird. Dass es dann im Detail, wenn man die ganze Energiestruktur einer Nation neu aufstellt, Lernerfahrungen gibt, dass man sieht, dass jede Form der Energieumwandlung auch ihre eigenen Probleme mit sich bringt, aber auch ihre eigenen Chancen, ist auch klar. Und dass wir nur dann eine große Akzeptanz in der Bevölkerung finden, wenn wir das dezentral machen. Das wird verschiedentlich angesprochen, aber dezentral heißt auch, dass die Bevölkerung dezentral davon profitiert, dass man sieht, dass wir schauen können, dass dabei Abgaben zu Hause bleiben, dass Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Und wenn man das, das war, glaube ich, der Herr Klawin hatte angesprochen gehabt, Rheinland-Pfalz. Wenn man sieht im Hunsrück, wie die Windkraft dort ganze Regionen wieder belebt, wie Familien zurückziehen, wie Techniker dorthin kommen, wie ganze kleine Dörfer, die im Niedergang gewesen sind, revitalisiert worden sind, dann sieht man, warum das so viel Unterstützung vor Ort findet. Auch wenn es natürlich gleichzeitig man schauen muss, dass man Windräder nicht überall hinbaut, dass man natürlich Naturschutzaspekte maßgeblich mit berücksichtigt dabei, dass man Zonen hat, wo man sagt, hier gehört die Windkraft nicht hin. Auch das gehört dazu, um Akzeptanz zu schaffen. Das heißt, diese Lernerfahrungen müssen wir gemeinsam durchmachen. Aber das ist 70-80% der Bevölkerung unterstützen in allen Umfragen diese Energiewende.
Das ist eine positive Zahl, die Sie gerade genannt haben. Und aber trotzdem nochmal die Frage auch an Sie, wenn Sie sagen, diese Dinge müssen wir eben irgendwie den Menschen auch noch ein bisschen näher bringen oder so. Woran liegt das, dass es immer noch nicht so erkannt ist, dass man sagt, okay, wir wollen ja eigentlich eine Energiewende unterstützen, sagen die Bürgerinnen und Bürger in einer Mehrheit nach wie vor. Trotzdem sind eben viele Informationen so durcheinander, dass man irgendwann vielleicht auch Intuition sagt, ich bin jetzt aber so verunsichert, dass ich mich gar nicht mehr damit identifizieren kann.
Ja, dann möchte ich einen Punkt, den hat Frau Kempfert vorhin schon mal angesprochen, diese Interessen, die auch hier massiv dagegen stehen. Es ist gerade heute auf dem Klimagipfel eine ganz große Studie veröffentlicht worden, die zeigt, wie Ölunternehmen vor allem aus den USA jahrzehntelang die Klimapolitik und die Energiewende mit Desinformationen gezielt unterminiert haben. Wie die selber zuerst Klimastudien gemacht haben im eigenen Haus, gesehen haben, hups, da kommt ganz viel auf uns zu, und dann extra Klimaleugner angeheuert haben, um Zweifel zu säen, sowohl Zweifel am Klimawandel als wie Zweifel an der Machbarkeit von Alternativen. Und dass da viele Millionen hineingeflossen sind, dass der Chef von Exxon damals maßgeblich eine Kampagne mitbetrieben hat beim Kyoto-Protokoll, um zu sagen, die Schwellenländer sollen nicht mitmachen, damit er in den USA eine Kampagne führen konnte, wenn die Schwellenländer nicht dabei sind, dann dürfen wir Kyoto nicht ratifizieren. Wenn man das mitsieht, dann ist das einer der Gründe, das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum wir immer wieder Kampagnen haben, die uns zwischen die Beine Knüppel werfen, und das müssen wir auch offen aufdecken. Und wenn wir eben von der notwendigen Aufklärung gesprochen haben, das gehört dazu.
Noch ein Widerspruch wird aufgezeigt von Udo Siegmund, hat uns eine Mail geschickt, kommt aus Wes. So wichtig dieses Thema ist, schreibt er, frage ich mich, warum nicht das Problem an der Wurzel gefasst wird. Wir bauen auf erneuerbare Energie und produzieren mehr Strom, als gebraucht wird. Anstatt nun die größten Dreckschleudern abzuschalten, wird über die Politik und die Medien ständig das Feindbild des kleinen Mannes, also das Auto, die Heizung und das Licht, gemalt. Unsere Politik feiert sich, wenn wieder mal ein neues PKW-Werk irgendwo auf der Welt gebaut wird oder wieder neue Flugzeuge verkauft wurden. Gleichzeitig werden hierzulande die Autofahrer verteufelt. Anscheinend ist CO2, das bei Vermeidung an Arbeitsplätze gefährdet gutes CO2, das des Autofahrers aber schlechtes. Es wäre wünschenswert, schreibt Udo Siegmund, wenn hier eine gewisse Ehrlichkeit gezeigt würde. Also auch hier jemand, der sagt, also hier wird offensichtlich manchmal mit zweierlei Maß gemessen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen zu unserem heutigen Thema, Fortschritt für das Klima, gab es Fortschritte für das Klima bei dem Bonner Gipfel, der jetzt seit 10 Tagen stattgefunden hat? Wir wollen so eine kleine vorsichtige Bilanz mit Ihnen ziehen, dann rufen Sie uns gerne kostenlos an. Es ist die 08000 441777, unsere Telefonnummer in der Redezeit. Monika Stechu aus Oldenburg hat sie gewählt. Guten Abend, Frau Stechu.
Guten Abend in die Runde. Ich hatte eine Anregung, wenn wir denn schon so viel Strom produzieren, der dann eben, wo eben die Kohlekraftwerke so überfeuert sind und wir den Strom dann verkaufen oder sonst wo hingeben, wäre es doch eine Maßnahme, jeden einzelnen Bürger sozusagen an der Nase zu packen und kostenlose Energie Kontingente zur Verfügung zu stellen, damit der einzelne Bürger versucht, noch mehr Strom zu sparen, damit das ein Anreiz ist. Und ab einer bestimmten Menge muss man dann dafür bezahlen. Das wäre, wir haben Steuerüberschüsse, wir haben einen Soli, der ausläuft, wir haben eigentlich viel Geld und vielleicht auch viel Strom, und da wäre es doch mal eine soziale Sache, wenn man den einzelnen Bürger dann sozusagen an die Hand nehmen würde, um da einfach einen Anreiz zu. Dann hat man auch was, wo man sich auch sehr, persönlich sehr viel mehr damit identifiziert. Sonst denkt man also vielleicht doch mal, ach Mensch, ich lass das mal brennen oder ich mach das mal so. Aber ich finde, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, weil ja selbst irgendwie zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger ja auch ihren Strom selber bezahlen müssen. Und ich finde, das wäre eigentlich eine gute Sache.
Matthias Miasch, Umweltpolitiker von der SPD, ist das eine Anregung, die Sie aufnehmen würden?
Ja, diese Diskussion gibt es im Übrigen auch, nämlich die Frage, ob man und wie man über Preise auch tatsächlich Verhalten verändert. Ich würde jetzt nicht ganz bei den unteren immer anfangen, sondern wir haben eben von den berühmt-berüchtigten SUVs gesprochen. Also die Frage eben, wir haben ja durchaus jenseits der Mobilität oder innerhalb des Mobilitätssektors große Unterschiede. Wir wissen von allen Studien, dass die, die mehr haben, auch mehr Energie verbrauchen. Und deswegen muss es da nach meiner Auffassung jedenfalls Abstufungen geben. Wir haben Energieberatung beispielsweise in der Region Hannover von der Klimaschutzagentur gerade für einkommensschwache Haushalte, die mit in einer Erstausstattung besucht werden, wo über Beleuchtung, über Standby-Technik etc. informiert wird, um dann eben auch Kosten einzusparen. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir auch bei den Versorgern zu Systemen kommen, wo man tatsächlich tariflich überlegt, wie kann man tatsächlich auch Bewusstsein schaffen, sodass sich eben der sparsame Umgang auch tatsächlich lohnt. Denn wir sehen an vielen Stellen, dort, wo Einsparung eigentlich erzielt wird, kommt der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, dann kommt noch das und das dazu. Wir nutzen plötzlich im Auto nicht nur die Klimaanlage, sondern elektrische Fensterheber sind immer bequemlicher geworden, mit der Folge, dass wir den Strombedarf eigentlich nicht senken, sondern ihn immer noch anheizen. Und um dem entgegenzusteuern, sind solche Modelle, wie Frau Stechow es ins Feld geführt hat, finde ich vollkommen richtig.
Michael Bossel aus Hamburg, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, grüß Sie.
Grüß Sie auch.
Ja, also was ich zum Beispiel sagen möchte, mich ärgert immer diese Aussage, dass Elektroautos umweltfreundlicher sind. Das trifft zu, wenn man den CO2-Ausstoß direkt am Elektroauto misst. Aber der Strom wird ja nicht im Elektroauto produziert. Der Strom wird meist in einem Kraftwerk produziert. Und dieses Kraftwerk muss den Strom umwandeln, meistens aus fossilen Energien. Das heißt, ich habe eine Umwandlung aus der fossilen Energie in Elektroenergie und eine zweite Umwandlung in Elektromotor auf die Straße. Ich habe eine doppelte Umwandlung und dadurch habe ich natürlich einen wesentlich schlechteren Energiewert. Das heißt, ich brauche wesentlich mehr Energie, um Elektroautos zu betreiben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was mich auch ärgert, über diese ganzen Elektroautos. Ich bin nun ein einfacher Mann, Alleinverdiener, Familienvater, 3 Kinder, muss jeden Tag 90 Kilometer mit dem Auto fahren als Pendler. Und jetzt sagt man mir, ein Elektroauto ist umweltfreundlich. A, könnte ich es mir gar nicht leisten. B, wäre es so, Das ist für diese Strecke gar nicht möglich. Ich möchte gerne umweltfreundlich fahren, aber es wird schwierig. Und der öffentliche Personennahverkehr ist eine Katastrophe, muss ich dazu sagen. Das geht bei meinen Arbeitszeiten, und ich arbeite mehr als 8 Stunden am Tag, meistens nicht.
Hm. Ja, bedauerlich, dass Sie da schildern, Herr Bossel. Vielen Dank aber auf alle Fälle. Und wir wollen das gerne weiter besprechen mit Claudia Kempfert. Wir haben ja diese Widersprüche jetzt schon mehrfach angesprochen. Einerseits den Willen der Menschen nochmal dokumentiert, die sagen, ja, wir wollen ja gerne was tun. Andererseits gibt es dann eben solche Informationen. Und es gibt auch Widersprüche, zum Beispiel beim E-Auto. Die Herstellung der Batterien ist nach dem, was ich jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Sendung gelesen habe, ja eben auch nicht unbedingt umweltfreundlich. Wird erst dann irgendwann sinnvoll, wenn eben eine bestimmte Zahl von Kilometern mit diesem E-Auto gefahren wurde. Wie kriegen wir denn so etwas sozusagen mal wieder in die positive Schiene gedreht, ohne dass wir da jetzt dann anfangen, irgendwie an der einen oder anderen Stelle energiepolitisch zu flunkern?
Ja, also Herr Bossel spricht ja hier wichtige Punkte an. Das eine, was Sie jetzt auch gefragt haben, ist, wie umweltfreundlich ist ein Elektroauto? Und in der Tat, die Umweltbilanz ist nur dann gut, wenn es mit erneuerbaren Energien gefüttert wird. Ja, wenn Sie erneuerbaren Energien Strom tanken zum Beispiel, wenn Sie eine Solaranlage zu Hause haben, damit Ihr E-Auto tanken, ist es umweltfreundlich. Der zweite Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Kuhn, dass das Auto in der Herstellung und auch die Batterie mehr Energie verbraucht, das spielt sich erst wieder ein. Oder im Vergleich zu einem anderen Fahrzeug, wenn Sie 30.000 Kilometer gefahren sind, dann ist es aber auch wieder umweltfreundlicher als ein herkömmlicher Diesel oder Benziner. Der große Vorteil beim Elektroauto ist, dass es kein oder weniger Lärm verursacht, kein Feinstaub in den Städten. Und gerade im Vergleich jetzt zum Diesel eben diese ganze Problematik nicht hat. Und diese 90 Kilometer, die Herr Bossel fahren muss, können heutige Elektroautos auf jeden Fall problemlos leisten. Aber es gibt natürlich Bequemlichkeitseinschränkungen und vor allen Dingen auch der Preis, den er angesprochen hat. Das wird sich alles ändern, wenn jetzt auch die Chinesen mit ihren Billig-E-Modellen auf den Markt kommen. Und VW hat ja auch
den Preis angekündigt.
Die Preiswerterin, wo man dann auch wirklich sagen muss, dann ist auch der Tipping Point überschritten. Dann wird der Punkt sein, wo dieses Fahrzeug deutlich preiswerter ist als andere. Es ist bequemer. Ich empfehle allen mal, sich in ein Elektroauto einzusetzen und dann mal loszufahren. Das macht einfach auch tatsächlich viel Spaß. Und noch einen letzten Satz, zwei letzte Sätze. Einerseits, natürlich geht es auch darum, dass wir Verkehr vermeiden müssen, den ÖPNV stärken müssen. Auch diese Dinge sind absolut wichtig. Herr Bossel könnte auch mit öffentlichem fahren, wenn da ein vernünftiges Angebot wäre. Und mit der Umwandlung nochmal, also ein Elektroauto ist im Vergleich, wenn Sie da erstmal Wasserstoff herstellen müssen oder sogar noch eine Methanisierung, einfach effizienter. Die direkte Elektrifizierung macht beim Fahrzeug am meisten Sinn. Wasserstoff, Treibstoffe oder auch Power to Gas macht bei Schiffen Sinn oder bei Bussen, aber eben nicht im Individualfahrzeug. Also ich sehe da eine große Stärke vom Elektrofahrzeug, gerade in den Ballungsräumen, und aus dem Grund wird es sich auch früher oder später tatsächlich durchsetzen.
Christiane Hahn, Neuenhaus, guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich kann mich in meinen Vorredner sehr gut reinversetzen, wollte aber eigentlich zu einem anderen Punkt etwas sagen. Es geht immer um die Kosten eigentlich, dass man denkt, man müsse seinen Lebensstandard herunterschrauben, wenn man klimafreundlich lebt. Und das ist so nicht. Ich praktiziere das schon mit meinen 3 Kindern. Das ist ein Selbstläufer eigentlich. Es gibt so viele Dinge im Haushalt, die man so durchführen kann, ob das nun Steckdosenleisten sind, die man an- und ausschalten kann, oder eine Mülltüte vom gelben Sack, die benutze ich zweimal. Es geht um Erdöl als fossilen Energierohstoff beispielsweise, oder ich kaufe mein Obst lose, ich verzichte auf müllintensive Süßigkeiten beispielsweise. Da haben wir uns dran gewöhnt und das schränkt uns überhaupt nicht ein. Im Gegenteil, wir sparen eigentlich Geld, ohne jetzt knauserig sein zu müssen. Ja, und weiterhin verzichten wir halt weitgehend auf Fleisch, heizen mit einem Holzofen. Das ist natürlich erstmal eine Anschaffung, die man sich leisten können muss. Der war bei uns netterweise schon vorhanden. Das sind Hölzer aus der Region. Es gibt Secondhand-Kleidung, um Transporte zu vermeiden. Also man kann schon viel im Kleinen erreichen. Man kann tatsächlich sogar Geld sparen, muss seinen Lebensstandard nicht einschränken. Und ja, das sind einfach Dinge, die so nebenbei selbstverständlich mitlaufen.
Hm. Ja, viele positive Anregungen, Christiane Hahn, vielen Dank dafür. Eine Frage noch, macht Ihnen das jetzt Spaß, regelrecht sich so zu verhalten, weil Sie sagen, naja, also ich tue was Gutes und ich spare noch Geld? Oder ist das jedes Mal mit großen Überlegen verbunden, wenn Sie sagen, okay, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann muss ich auch darauf achten, dass das und das auch wirklich erfüllt ist?
Also am Anfang war das tatsächlich so. Mittlerweile mache ich das automatisch. Also ich merke, dass meine Kiwis und meine Äpfel aufs Fließband purzeln bei der Kasse und dass die Kassiererin die nun alle einsammeln und dann auf die Waage legen muss. Aber da habe ich mich dran gewöhnt. Da denke ich nicht mehr drüber nach, denn diese kleinen Tüten, die haben einfach keinen Nutzen. Und wer weiß, dass die aus Erdöl hergestellt werden, der überlegt sich vielleicht zweimal, benutze ich die für 10 Minuten, bis ich zu Hause bin. Und
oh, da ist die Leitung leider zusammengebrochen. Ja, vielen Dank aber auf alle Fälle. Das waren wirklich sehr interessante und sehr positive Anregungen und Erlebnisse, die wir da gehört haben. Frank Binner aus Lehrte am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Lieben Gruß in die Runde und natürlich ganz besonders an unseren Abgeordneten, Herrn Dr. Miersch.
Grüße zurück.
Danke. Also ich finde es wichtig, dass wir die Verantwortung nicht auf eine Seite abwälzen, sondern dass sowohl Politiker als auch Verbraucher sich selbst in die Verantwortung nehmen müssen. Ich kann nicht immer nur fordern, dass die da oben irgendwas ändern und ich selber mache halt den ganzen Mist. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass ich zum Beispiel damit, also mir selbst fällt es nicht schwer, weil mein Gehalt das hergibt, halt im Hofladen in Lehrte zu kaufen und Produkte zu kaufen, die irgendwie einen Anfahrtsweg von 30 Kilometern haben und nicht von 300, 400 Kilometern. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Politik sich stärker dafür einsetzen muss, auch allen Menschen diese Auswahl zu ermöglichen. Dass die Menschen die Wahl haben, möchte ich in den Bioladen oder nicht, weil es sind, naja, sagen wir mal, zwischen 20% und 30% mehr. Wie gesagt, mir blutet nicht das Herz, aber andere Leute überlegen da bestimmt schon zweimal. Und ich finde es schön, wenn einfach von oben alle Leute die Möglichkeit haben zu wählen und dann auch die Politik ein bisschen steuert, dass halt schädlichere Sachen teurer werden. Das finde ich sehr gut.
Okay, vielen Dank, Frank Binner aus Lehrte, Karl-Heinz Schinkel aus Hamburg.
Hallo, guten Abend.
Hallo, Herr Schinkel.
An die Runde. Ich wollte nur kurz 2, 3 Punkte anmerken. Und zwar, ich bin Leser des Hamburger Abendblattes gelegentlich. Und wenn man das nur liest, kommt man doch schon auf die Hinweise auf ein Auto wie Quantino, der da mit Elektrolyt betankt werden kann, welches man überall herstellen kann. Oder auch für den Hausgebrauch Jena Batteries, eine von der Universität Jena ausgegründete Unternehmung, die für Häuser auch mit umweltfreundlichem Polymer, Elektrolyt die Häuser mit Energie versorgen kann. Und diese Energiequelle ist wohl so ähnlich, wie ich das verstanden habe, ähnlich wie eine Brennstoffzelle zu sehen. Und das lässt sich leicht herstellen, die Flüssigkeit. Und immer wieder verwenden und speichern im Tank. Also wäre auch die der Transport von A nach B, also von der Küste woanders hin oder wo auch immer man das herstellt, im Tanklastzug möglich. Ich verstehe nicht, warum die Politiker das noch nicht gelesen haben. Und zu den Biogasanlagen, unter der Erde fängt die Biomasse an, interessant zu werden, ohne in Konkurrenz mit den Lebensmitteln zu treten. Und das gibt ja auch da Technologien, das zu verwenden.
Ja, vielen Dank, Herr Schinkel. Auch noch ein paar interessante Anrufe. Wir werden das gleich nochmal zusammenfassen mit unseren Gästen hier, denn ich habe auch so das Gefühl, es gibt ja tatsächlich viele Techniken, viele Ideen und vieles hört sich auch sehr positiv an für jemanden, der das erst so nicht mal als Außenstehender betrachtet. Und die Frage ist eben, wie kriegen wir da ein Paket geschnürt, das so hip ist, das so interessant ist für viele, viele Menschen in Deutschland, dass man dann auch sagt, okay, da gehen wir gerne mit und dann muss die Politik vielleicht nur noch wirklich die Rahmenrichtlinien dann verkünden und wir gehen dann alle überzeugt in eine Richtung, in eine saubere Richtung. Hört sich so an und vielleicht kriegt man daraus auch eine weltweite Bewegung hin. Ich weiß es nicht, hört sich vielleicht ein bisschen idealistisch an, aber so scheint es ja zu sein. Viele Hörerinnen und Hörer haben da ja zurzeit ein großes Bewusstsein heute dokumentiert. Wolfgang Moré aus Aumühl ist noch am Telefon.
Ja. Guten Abend. Ich habe gerade zu dem letzten, was Sie sagten, von der Politik eigentlich erwartet, dass sie steuerliche Barrieren und den Ausbau Deckel, den man für die Photovoltaik und auch für die anderen erneuerbaren Energien geschaffen hat, dass sie das als erstes Mal beseitigt. Unter Altmaier und von Merkel sind also da Barrieren aufgebaut worden, die kontraproduktiv sind, wenn man eine Energiewende machen will. das eine. Aber jetzt das zweite ist, wir haben eine Umlage, die EEG-Umlage, die völlig falsch dargestellt wird. Denn durch die erneuerbaren Energien ist ja der Strom eigentlich insgesamt mal im Mittel billiger geworden. Und auf diesen verbilligten Strom wird jetzt eine Umlage gesetzt aus der Differenz des Strompreises zu, ja, diese ganze Berechnung ist also verlogen. Die EEG-Umlage, wirklich ehrlich berechnet, könnte schätzungsweise mal halb so hoch sein.
Bleibt schwer nachvollziehbar, warum sie in dieser Höhe kommt.
Ja, das ist nachvollziehbar, aber das führt jetzt zu weit. Das können Sie bei verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel bei der DGS oder ähnlichem, auch nachsehen. So, jetzt wollte ich ganz kurz etwas sagen zum Thema elektrischer Straßenverkehr. Die Leute, die ein Elektroauto kaufen wollen, müssen es ja auch irgendwo laden. Wer eine Garage hat mit einer Steckdose, wo man es laden kann über Nacht, ist gut dran. Wer einen Arbeitgeber hat, der eine Steckdose zum Aufladen zur Verfügung stellt, ist auch gut. Aber das geht nicht überall. Und das ist eine Sache, gerade für Leute in der Stadt. Es muss doch möglich sein, am Straßenrand eine Steckdose anzubringen, und zwar für jeden, der es haben will, an Laternen, sofern welche da sind, oder eben durch kurze Verbindungen aus den einzelnen Häusern raus, von den Zählern.
Also
elektronisch kann man das umrechnen. Elektronisch kann man eben jeden, der diese Steckdosen nutzt, auch zur Kasse bitten, sodass er den Strom, den er braucht, auch bezahlt.
Ja. Herr Moret, also Sie sagen, auch die Infrastruktur stimmt noch nicht, wenn es darum geht, sich...
Die Infrastruktur stimmt überhaupt nicht, und die Überlegung, zum Beispiel den Benutzern von Elektroautos, die am Straßenrand parken müssen, weil sie keine Garage haben, die Möglichkeit zu geben, unter dem Bürgersteig hindurch eine Verbindung zum Parkplatz zu schaffen. Da wurde mir von der Bürokratie in Hamburg gesagt, vor schon ein paar Jahren.
Das funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht, das ist
okay.
Missbrauch des öffentlichen Raumes.
Ich würde gerne mit unseren drei Gästen, vielen Dank, Herr Moret, ich muss Sie leider unterbrechen, weil ich würde gerne von unseren drei Gästen nochmal ein kurzes Schlusswort haben, denn Sie sind ja alle recht optimistisch in den heutigen Themenabend eingestiegen, haben gesagt, also der Bonner Gipfel war durchaus ganz positiv. Es gibt da so die ersten Trippelschritte, hatte Frau Professor Kempfert gesagt, aber wir sind auf einem guten Weg. Nun habe ich so viel Positives von unseren Hörerinnen und Hörern, von Ihnen heute hier gehört, dass ich das Gefühl habe, ja, eigentlich sind alle bereit, sie wollen ja, nur müssen wir irgendwie noch die Rahmenbedingungen schaffen, die wir dann in Deutschland umsetzen, vielleicht ja dann sogar irgendwann weltweit. Matthias Mirsch, haben Sie denn das Gefühl tatsächlich, dass wir da in den nächsten Jahren an Geschwindigkeit zunehmen, weil dann eben auch diese infrastrukturellen Probleme gelöst werden können, weil die Strukturen generell für die Energiegewinnung andere werden, weil die Menschen dann endlich das Gefühl haben, es kommt ein Guss in Gang, an dem sie sich gerne beteiligen?
Ja, ich will das hoffen und will für meinen Teil alles dazu beitragen. Und gerade was Herr Moret eben nochmal mit der EEG-Umlage gezeigt hat und gesagt hat, das ist ja genau die Frage auch an Politik. Das sind Systemfragen. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Kohle, Gas und auch Atomfolgekosten haben wir immer versteckt im Haushalt. Die EEG-Umlage, das ist der Merit-Order-Effekt, den er da noch angesprochen hat, das ist eine Diskriminierung der Erneuerbaren. Und das muss man zum Beispiel auch politisch verändern. Man kann das verändern. Man kann CO2 einen wirklichen Preis geben, und man kann natürlich Kommunen vor allen Dingen, wir haben Milliarden Überschüsse, wir können Kommunen in die Lage versetzen, diese Transformation in der Infrastruktur tatsächlich in den nächsten Jahren abzubilden. Das müssen wir machen, weil nicht jeder hat ein Einfamilienhaus und jeder soll an dieser Energiewende auch partizipieren können. Das ist Aufgabe der Politik.
Christoph Balz, politischer Geschäftsführer bei Germanwatch. Sie waren auch relativ positiv, was die Beurteilung des Bonner Gipfels angeht. Ich finde, hat sich heute ein bisschen gezeigt. Glauben Sie denn auch, dass wir in den nächsten Jahren an Fahrt zunehmen und dass wir an einem guten Ende ankommen werden?
Ja, wenn Sie das hören, Sie haben es selber angesprochen, was hier die Hörerinnen und Hörer gesagt haben, dann kann das einen ja nur optimistisch stimmen. Und was dabei auffallend ist, dass es die einen gibt, wie die Frau Hahn, die eher auch bereit sind, einfacher zu leben, so nach dem Motto ganz einfach, einfach leben. Und bereit sind auf manches, was zunächst wie ein Verzicht aussieht, weniger Fleisch essen, hat sie angesprochen gehabt, oder Secondhand-Kleider, zu sagen, einen anderen Lebensstil zu versuchen. und andere, die eher technisch vorangehen wollen. Wir brauchen für beides die Rahmensetzungen dazu und wir brauchen eine Kombination von beidem.
Claudia Kempfert, auch Ihnen noch ein kurzes Schlusswort, ein ganz kurzes, wenn es geht.
Ja, Klimaschutz kann Spaß machen, das haben wir jetzt mehrfach gehört bei den Bürgern. Und ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir viel schaffen. Die Techniken sind da, die Bürger wollen es und die Politik muss es jetzt umsetzen.
Dank an Professor Dr. Claudia Kempfert, gerade gehört, Energieökonomin, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DEW, an Christoph Balz, politischer Geschäftsführer bei Germanwatch e.V. und an Dr. Matthias Mirsch, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und dank Ihnen für die vielen positiven Beispiele für eine Energiepolitik, an der Sie sich gerne beteiligen wollen, einer sauberen Energiepolitik. Wir haben heute gesprochen im Themenabend über die Bilanz des Bonner Gipfels, des Energiegipfels in Bonn, des Klimagipfels in Bonn. Ist das ein Fortschritt für das Klima gewesen, was wir da gehört haben? Ich denke, heute haben wir gehört, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon viele Fortschritte entwickelt haben. Vielen Dank dafür. Und es wird nicht die letzte Sendung zum Thema gewesen sein, aber sie stimmt schon ein Stück weit optimistisch. Die Redaktion der Sendung des Themenabends heute hatte Petra Lehnert. Morgen gibt es Logo bei uns bei NDR Info um 21.05 Uhr. Am Freitag immer Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Morgen mit dem Schwerpunktthema: Wer rastet, der rostet. Ist Sport ein Allheilmittel? Das ist die Frage, der wir morgen bei Logo nachgehen, unserem Wissenschaftsmagazin am Freitagabend um 21.05 Uhr. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der Redezeit vom Themenabend wünschen Ihnen einen entspannten Abend. Bei uns geht's weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz bei NDR Info. Heute mit Mauretta Heinzelmann. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.